Tobi, frohes neues Jahr und auch ein gesundes frohes neues Jahr an alle, die da draußen zuhören.
Ja, frohes neues 2021.
Es wird alles besser.
Also, es muss eigentlich alles besser werden, weil viel schlechter kann es eigentlich gar nicht werden. Bist du gut rübergekommen?
Mein Jahr startete ja wunderbar und richtig spannend und aufregend mit dir zusammen im Schockraum. Und ich war wirklich so begeistert. Also, dem Patienten ging es natürlich nicht so gut, aber ich fand es einfach schön, dass ich reingekommen bin und dein strahlendes Gesicht unter der Maske habe sehen dürfen.
Ich habe mich auch mega gefreut. Also ich hatte natürlich die Hoffnung, dass wir ins Jahr starten können ohne einen Patienten, dass wir wenigstens ein paar, also ohne einen Patienten zu dem Zeitpunkt.
Ja, das spricht auch ein bisschen so gegen das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, sodass die meisten Patienten erst so immer nach Viertel nach Null kommen.
Weil der kam halt um 10 vor Null.
Ja, genau. Sodass wir dann um Punkt 0 Uhr im Schockraum quasi, muss ich mal vorstellen, Treffpunkt Schockraum trifft sich im Schockraum um 0 Uhr.
Um Punkt 0 Uhr.
Das war zu wild.
Vor allem war das nicht geplant. Also vor allem, du hattest ja noch erzählt, dass deine letzten Silvestereinsätze eher ruhig geprägt waren. Und diesmal war das ja tatsächlich eher ein anstrengender Patient, also eine anstrengende Patientensituation, möchte ich sagen, anstrengender Einsatz. Wie war sonst dein Einsatz nach 0 Uhr? Also wir haben uns ja dann nicht mehr gesehen.
Ich weiß nicht, du hattest bestimmt auch richtig viel zu tun noch.
Ja, geht.
Wirklich?
Ja.
Wir waren die ganze Nacht unterwegs.
Also wir hatten einige Corona-Patienten, wir hatten ein paar internistische Patienten, wir hatten noch eine Reanimation die Nacht. Aber ansonsten, und die war eben nicht
Silvester assoziiert. Auch nicht Silvester assoziiert. Mhm. Es kamen wahrscheinlich die ganzen Covid-19-Patienten, die über Weihnachten mit der Familie gefeiert haben, richtig?
Es kamen schon viele Covid-19-Patienten. Es hat gut funktioniert und es waren wirklich, wirklich wenige Silvester assoziierte Patienten. Es waren, ich müsste jetzt lügen, 3 oder 4.
Trotzdem ging es in Berlin ganz schön ab.
Das habe ich auch gehört.
Also es war richtig viel Klimbims, Krumbums und Peng-Peng, ja.
Ja, das habe ich auch gehört. Mir sind Kollegen zum Frühdienst entgegengekommen, die gesagt haben, dass die Straßen wieder erwartend tatsächlich richtig voll waren mit Feuerwerksböllern und so. Mhm. Damit habe ich nicht gerechnet. Und als wir draußen standen, war es ja jetzt auch nicht so krass mit
Raketen. Man hat es am Horizont gesehen.
Aber nicht wie ein normales Silvester.
Kein normales Silvester, auf keinen Fall. Ich meine, die Straßen waren ja auch nicht so schmutzig wie nach einem normalen Silvester.
Ja,
also,
absolut.
Als ich nach Hause gefahren, oder wir sind ja generell die ganze Nacht durch die Gegend gefahren, es war nicht so, dass man ständig irgendwelchen Batterien ausweichen musste.
Wir haben mit mehr gerechnet, wir hatten schon deutlich schlimmere Silvester-Nachtdienste, das kann ich nicht anders sagen. Wir waren alle überrascht, wie ruhig es dann, ruhig in Anführungszeichen.
Ruhig in Bezug auf Silvester-Einsätze.
Genau, für einen Silvester-Nachtdienst war es ruhig. Und wie gesagt, die...
Und das bedeutet, dass absolutes Chaos war, aber ruhigeres Chaos als
sonst. Ein ruhigeres Chaos. Stilles Chaos.
An alle, die jetzt draußen sitzen mit blutenden Ohren, wir übernehmen dafür keine Verantwortung.
Blutende Ohren ist heute nicht das Thema. Die HNO-Folge machen wir später irgendwann.
Ja, genau. Also wir waren dann letzten Endes die ganze Nacht unterwegs gewesen. Also mein Kollege und ich, wir waren die ganze Nacht draußen. Aber die Nacht startete, wie gesagt, auch dadurch, dass wir uns getroffen haben, echt super schön.
Ich habe mich da so drüber gefreut und meine Kollegen haben sich gefreut und wir haben sogar ein Selfie gemacht. Hattest du das eigentlich hochgeladen?
Das Selfie ist hochgeladen und kann auf unserer Instagram-Plattform eingesehen werden.
Nice.
Und zwar auf Instagram @treff.schockraum. Da könnt ihr euch das Bild angucken von unserer Silvesternacht, wie wir dort mit, ich muss sagen, alkoholfreiem Sekt angestoßen haben.
Unbedingt, das war tatsächlich, also wir würden da nicht Alkohol trinken. Nicht an dem Punkt. Und du ja sowieso nicht.
Generell nicht, nein.
Du trinkst eh keinen Alkohol. Und jetzt müssen wir kurz erwähnen, dass unsere letzte Folge, also letzten Mittwoch, gab es ja keine Folge.
Genau, ja, einfach weil unser Dienstplan überhaupt gar nicht konform gelaufen ist.
Genau. Das lag einfach daran, dass wir einfach gar keine Zeit hatten. Und
es passiert halt bei Leuten, die im Gesundheitssystem arbeiten und auch bei allen, die im Schichtdienst arbeiten, ja. Wenn die halt versuchen, einen Podcast aufzunehmen. Und nicht, also die letzten Folgen waren ja dann doch schon, ich glaube, 2 Folgen waren vorproduziert, sodass wir es gut machen konnten. Aber danach ging es halt einfach nicht mehr. Und ja, ich finde das in Ordnung. Dafür haben wir dann Instagram und auf Twitter haben wir das ja auch dann kundgetan, dass wir da jetzt keine Folge hochladen können, weil es einfach nicht gepasst hat zeitlich. Und weil was wir eigentlich gedacht haben, die 5-Minuten-Folgen, die wir öfter mal hochladen wollten, haben wir am Anfang gesagt, die kamen halt nicht so gut an. Deswegen können wir jetzt nicht einfach so eine 5-Minuten-Folge dahin hunzen, sage ich mal.
Ja, genau.
Und die dann hochladen, dann warten wir lieber eine Woche und nehmen dann eine bessere Folge auf, die dann auch mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen ist.
Weil wir immer auch den Anspruch haben, dass wir irgendwie auch wissenschaftliche Themen quasi mit in den Podcast reinnehmen. Und weil wir auch den Anspruch haben, irgendwie ein guter Podcast zu sein, bevor wir jetzt irgendeine Folge kurzerhand jeder für sich aufnimmt, das zusammenschneiden und das einfach nicht dem Standard entspricht, den wir uns vorgenommen haben, dann fällt lieber eine Folge aus und die nächste wird dafür umso besser.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Das ist mal die Frage. So,
ich mache jetzt die Fenster auf. Und zwar fällt dir ja direkt auf, wenn ich jetzt hier alle Fenster aufreiße. Es ist ja gerade richtig kalt draußen. Und es hat die letzten Tage ja auch ein bisschen geschneit. Es ist zwar nicht liegen geblieben, aber es hat geschneit. Und vielleicht durchlaufen wir jetzt ja, während wir die Folge hier im Sitzen und ohne uns viel zu bewegen aufnehmen, ein paar Stadien zu durchlaufen. Kannst du dir vorstellen, was für ein Thema wir heute haben?
Erfrierungen.
Na, nicht ganz.
Irgendwas mit Kälte.
Ja, wir unterhalten uns heute über die Unterkühlung und zwar in Fachkreisen auch Hypothermie genannt. Und wir heute nicht über bestimmte Erkrankungen, die mit Hypothermie zu tun haben, sondern über die akzidentelle Hypothermie. Also ich bin heute Morgen aufgewacht und bin nicht davon ausgegangen, dass ich heute, also es steht nicht in meinem Terminplaner, dass ich mich heute unterkühlen möchte. Dementsprechend ist es ein unvorhergesehenes Ereignis oder ein Unfall, der dazu führt, dass ich unterkühle.
Genau, solange deine Heizung nicht ausgefallen ist und deine Fenster offen stehen.
Aber selbst wenn die Heizung ausfällt und die Fenster offen stehen, dann tut der Mensch ja erst noch was dafür, um sich selber warm zu halten. Er verlässt vielleicht die Wohnung und geht in eine Nachbarwohnung, wo die Heizung noch funktioniert und die Fenster alle geschlossen sind.
Das nennt man Hausbesetzer, das ist in Deutschland verboten.
Oder er zieht sich mehr an. Also es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie man versuchen kann, sich selbst warm zu halten. Und jetzt geht es halt darum, welche Stadien durchläuft man, wenn man auf einmal nicht mehr die Möglichkeit hat, sich selber warm zu halten. Wie zum Beispiel habe ich gelesen, letztes Jahr im Dezember muss es gewesen sein, ist ein junger Mann auf dem Heimweg mit seinem E-Bike unterwegs gewesen und der Akku des E-Bikes ist ausgefallen und er hatte noch, weiß nicht, 4, 5, 6 Kilometer vor sich und ist am nächsten Tag tot aufgefunden worden.
Ah, okay, krass.
Genau, und da durchläuft man ja mehrere Stadien, wenn man jetzt unterkühlt. Ja, diese Stadien sind auch ganz klar temperaturabhängig. Wenn wir ab dem jetzigen Zeitpunkt über Temperatur sprechen, dann sprechen wir nicht über die Umgebungstemperatur oder die Temperatur, die man im Ohr messen kann, sondern wir sprechen von der Körperkerntemperatur. Das heißt, die Temperatur, die im Körperstamm herrscht, die man messen kann, wenn man zum Beispiel mit einer Temperatursonde in die Speiseröhre reingeht und dann ungefähr so 25 cm weit vordringt. Das ungefähr ist die Körperkerntemperatur. Oder wenn man die Temperatur rektal misst, und dann habe ich gelesen, rektal bitte auch bis zu 15 cm tief eindringen, um dort die Körperkerntemperatur festzustellen, damit man nicht die Temperatur des kalten Kotes misst.
Genau, also wir haben dafür extra Spezialthermometer mit so einer langen Sonde dran, die wir dann einführen rektal. Also wir messen in der Notaufnahme nicht in der Speiseröhre.
Das wäre auch gemein, irgendwie.
Ja, man könnte das machen, man könnte auch die Körperkerntemperatur tracheal bestimmen, das hat den gleichen Effekt. Mhm. Also bei einem intubierten Patienten geht das,
ja.
Hat aber immer die Gefahr, dass man mit kalter Atemluft das natürlich verfälscht.
Also das mit der ösophagealen Sonde, also die in die Speiseröhre reingeht, das geht ja eigentlich auch nur bei bewusstlosen Patienten oder bei welchen, die ihr sediert habt.
Ja, man muss natürlich das immer so ein bisschen in Relation setzen. Bei welchen Patienten muss man das wirklich machen? Wenn da jemand kommt und sagt, mir ist kalt und der sitzt wach vor mir.
Dann steckt ihm erstmal so eine richtig lange Sonne in den Hals.
Genau.
Ja.
Natürlich nicht. So, das machst du ja bei Patienten, die vital bedroht sind, die nicht mehr bewusst beim Bewusstsein sind, ohne das jetzt mit den Stadien vorwegzunehmen. Dann macht man das aber nicht bei wachen Patienten. Weil wache Patienten werden nicht so massiv unterkühlt sein, als dass man die jetzt via esophageal Temperatur messen müsste. Solange die wach sind, werden die eine normale Körperkerntemperatur haben.
Ja, oder halt erhöht, nicht? In letzter Zeit mit den ganzen Covid-19-Infektionen, wenn die jetzt kommen, alle mit erhöhter Körpertemperatur, dann haben wir ja unsere Ohrthermometer, damit wir nicht in der Rettungsstelle am Empfang alle rektal messen müssen.
Wobei, ich muss sagen, eure Ohrthermometer, wenn ich...
sind grandios.
Ja, wenn ich ja deine Kollegen und ich reden höre, dazu übrigens, also ohne das jetzt vorwegzunehmen, kannst du uns kurz sagen, was das niedrigste, die niedrigste Temperatur ist, die man erreichen kann, so in deinen Stadien, die du vor dir liegen hast?
In meinen Stadien, also es gibt verschiedenste Quellen, die man sich angucken kann, verschiedenste Herausgeber von diesen Stadien Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir jetzt die Stadien von der Internetplattform für Ärzte und Mediziner von Amboss nehmen werden. Und da ist die geringste Temperatur, die man erreichen kann, unter 24 Grad Celsius.
Genau, das ist ja dieser Scheintod, nennt man das ja auch dann.
Genau.
Gestern brachte ein Kollege aus dem Rettungsdienst einen Patienten und sagte, er hat 21,1 gemessen.
Im Ohr.
Ja, ja.
Ja. Ja gut, ist halt
ja, also was soll ich denn dann sagen?
Ich habe einen Kollegen gehabt, übernehme ich den Rettungswagen am Morgen und gucke auf das Thermometer drauf und er hat einfach so ein Stückchen Leukosilk drüber geklebt und 31 Grad Celsius draufgeschrieben. Und sagte zu mir, das ist die Temperatur, die habe ich die ganze Nacht gemessen. Jeder Patient hatte 31 Grad.
Ja, also unsere Ohrthermometer sind schon ziemlich genau. Wir können in den Ohren messen bis 30 Grad oder 31 Grad.
Das Problem bei diesen Ohrthermometern ist ja auch einfach, dass du die, ich glaube, was stand in der Anleitung drin, 20 Minuten bis 4 Stunden an der Stelle haben musst, in dem Temperaturbereich, in dem sie sich selber, weiß ich mal, akklimatisiert haben, um dann eine Körpertemperatur zu messen. Wenn die aber bei uns im Rettungswagen liegt und wir fahren draußen durch die Gegend und das ist einfach super kalt, dann misst das Thermometer auch völlig verfälschte Werte.
Genau, das ist für eure Zwecke einfach ungeeignet. Genau wie Infrarotthermometer, die irgendwie Stirnthermometer sind, für euch ungeeignet werden, weil jeder Patient, der draußen liegt, hat einfach eine kalte Stirn.
Ja.
Und das ist Körperschalentemperatur. Da müssen wir unterscheiden zwischen Körperschale und zwischen Körperkerntemperatur. Und Körperschalentemperatur ist einfach natürlich deutlich kälter und hat auch Außentemperatur angepasst als die Körperkerntemperatur, die wir halt rektal oder ösophageal messen. Hattest du schon Patienten, die unterkühlt waren, also so richtig fies unterkühlt?
Also so richtig fies unterkühlt hatte ich bis jetzt nur einen, den wir im Winter aus dem See gerettet haben, beziehungsweise habe ich retten lassen und mir dann übergeben lassen.
Ja.
Und der war ordentlich unterkühlt und reanimationsbedürftig. Gut, was ist denn eigentlich so die normale Körpertemperatur, die so ein normaler Mensch wie du und ich jetzt hier, wenn wir hier so sitzen, haben, wobei der Stoffwechsel wunderbar funktioniert, wobei die ganzen Körperfunktionen alle wunderbar funktionieren. Das ist ungefähr...
Ja, irgendwas zwischen 36 und 37,5.
Ja, genau. Das ist so die normale Körpertemperatur. Und dabei funktioniert auch alles wunderbar, nicht? Also wenn du jetzt keine Erkrankung hast, dann sollte dein Zuckerspiegel sich von alleine regulieren. Deine Atmung sollte ganz normal sein. Dein Herz funktioniert wunderbar. Wenn ich jetzt ein EKG schreibe, sehe ich wahrscheinlich bei dir einen ganz normalen Sinusrhythmus ohne irgendwelche Arrhythmien, Extrasystolen. Also es sollte eigentlich alles wunderbar funktionieren.
Genau, Sympathikus und Parasympathikus funktionieren so, wie sie sollen, weil sie ja an die normale Körpertemperatur gewöhnt sind und sich da auch nicht verändern müssen, weil es ja alles so ist, wie es immer ist.
Genau, und deine Nieren haben auch gar keine Probleme, die arbeiten fleißig vor sich hin.
Genau.
Ja, und auch deine Temperaturregulation funktioniert perfekt.
Was ganz wichtig ist, genau. Ja. Man kann auch sagen, sowohl die Gefäß- als die Organsituation sind unauffällig. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen.
Ich habe ja, wie gesagt, die Fenster gerade alle aufgerissen und es wird ja schon ordentlich kühl jetzt hier drinne. Jetzt,
subjektiv, weil mir ist gar nicht kalt.
Gut. Mir ist kalt.
Ja, dir.
Aber mir ist immer kalt.
Und mir ist immer warm. So, das ist. Deswegen sind wir in dieser normalen Körpertemperaturphasen, ist das total subjektiv. Der eine sagt, mir ist kalt, der andere sagt, mir ist warm. Aber würden wir deine Temperatur messen und würden wir meine Temperatur messen, ist die wahrscheinlich sogar ähnlich.
Ja. Ja, die Temperaturempfindung spielt hier auch nochmal ganz klar mit rein. Aber man guckt sich jetzt ja wahrscheinlich in den ganzen Studien, die da durchgeführt wurden, guckt man sich ja den Normalmensch an.
Also nicht mich. Nie guckt sich jemand mich an. Das ist so frustrierend. Immer nur in Adipositas-Studien.
Man sucht sich ja jetzt irgendwie den Durchschnitt jetzt raus zwischen den Menschen und sagt dann, das ist jetzt die Körperkerntemperatur, bei der den meisten anfangen zu frieren.
Ja. Oh Mann.
Vielleicht soll ich nicht. Es gibt aber auch keine Unterschiede zum Beispiel. Wurde sich in den Studien damals ja immer nur der, weiß ich nicht, 30 bis 40 Jahre alte Durchschnittsmann angeguckt.
Genau, genau. Wo ist das Gender-Problem? Also, beziehungsweise, das ist ein Gender-Problem.
Das ist ja nicht nur ein Gender-Problem, einfach Frauen reagieren ja auch ganz anders.
Ja, aber Gender heißt doch Geschlecht. Ich meine damit nicht die Sprache. Ich meine tatsächlich, dass man sich in den Studien gar nicht die Frauen angeschaut hat.
Richtig, und deswegen werden jetzt ganz viele Studien, die für Männer durchgeführt wurden,
aufgearbeitet
ja, richtig. Und für Frauen durchgeführt, sodass wir jetzt vielleicht bald in naher Zukunft einen Unterschied auch in den Lehrbüchern finden zwischen dem Mann und dem Mann und dem Frau.
Dem Mann und dem Frau.
Dem Mann und der Frau.
Wir werden hier nicht gendern. Es ist der Mann und es ist der Frau.
Und Dem Frau.
Dem.
Da wird noch richtig schön was auf uns zukommen, jetzt so was die Gendermedizin angeht.
Ich würde noch gern sagen, können auch sagen, dem Mann und dem Nicht-Mann.
Ich sehe schon, es kommt wieder E-Mails ohne Ende. Kam eigentlich was nach der Weihnachtsfolge?
Ja, nur positiv.
Nur
positiv. Ja, schon, dass es
hat sich irgendjemand aus der Kaschemme gemeldet?
Wie denn? Das ist eine Geschichte gewesen. Felix, jetzt bin ich nicht einfach daran zu denken, dass es eine Geschichte war. Und das ist aus einer Geschichte, die kann sich keiner melden. Das ist unmöglich. Und alle, die es gehört haben, fanden es lustig. Ich habe nur Positives gehört. Und ich würde mich von jeglicher negativen Kritik distanzieren wollen. Jetzt kam tatsächlich. Hast du was gehört davon?
Ich habe auch nur positives Feedback gehört.
Ja. Da bin ich aber auch einfach eiskalt.
Um wieder auf das Thema zurückzukommen. Okay. Also wie gesagt, es wird jetzt langsam immer kälter hier drinnen und unser Körper versucht jetzt auch schon irgendwie zu reagieren.
Also lass mich kurz aufs Thermometer gucken. Ich sehe 34 Grad Raumtemperatur.
Das ist ja, das ist schon ein bisschen kälter als gewohnt.
Wirklich?
Normalerweise sind hier 40 bis 45 Grad drin.
Ja, dann lass uns auch noch mehr Fenster aufmachen. Vielleicht wird es dann. Und ich denke mir, warum schwitze ich so hier?
Also mein Handy zeigt an, dass jetzt 5 Grad drin sind.
Das ging schnell.
Auf alle Fälle ist es jetzt kalt drin, damit wir endlich mal zu was kommen.
Ja, jetzt sehe ich es auch.
Also weißt du, Pflasterkleber und Kardiochirurg warten gerade darauf.
Dass es kalt wird.
Dass es kalt wird, dass wir endlich mit dem Thema anfangen können.
Jetzt ist kalt. Oh mein Gott, es ist kalt. Ich kann mich reindenken.
Kannst du dich reindenken, wunderbar. Weil mir ist nämlich wirklich kalt. Und merkst du schon... Wenn du dir jetzt so in deiner Vorstellung der Kälte mal vorstellst, was passiert denn jetzt gerade an deinem Körper? Wie reagiert denn dein Körper jetzt gerade auf Kälte?
Ja, also ich merke erstmal, wie mein Herzschlag sich langsam beschleunigt.
Ja.
Also ich merke so eine leichte Tachykardie.
Also ich bemerke immer als erstes, dass sowohl meine Füße und meine Hände kalt werden.
Ich dachte, uns ist schon kalt.
Nee, mir ist subjektiv kalt, aber du musst ja trotzdem sagen, dass die Hände und Füße kalt sind, weil der Körperstamm versucht sich ja warm zu halten.
Ja, meine Akren tun schon weh.
Jetzt sag nochmal, was Akren sind.
Ja, alles, was ganz weit weg ist. Finger, Zehen.
Ich.
Du. Ohrläppchen. Wieso denn du? Was ist denn?
Ja, ich sitze doch 1,5 Meter entfernt von dir.
Ja. Akren. Nee, ich erkläre das jetzt nicht. Das ist sinnlos jetzt gerade. Ja, meine Fingerspitzen sind kalt.
So, meine ganze Hand ist kalt und mein Fuß ist kalt. So. Was passiert jetzt gerade? Unser Körper reagiert auf die Kälte mit einer Vasokonstriktion der peripheren Gefäße. Heißt, die Gefäße werden eng, es kommt nicht mehr so viel Blut an. Das Blut versucht Richtung Körperstamm sich eher zu zentralisieren, um unseren Körperstamm, also die lebenswichtigen Organe, alles, was hier so in der Mitte rumschwimmt, irgendwie warm zu halten. Dass wir ungefähr bei einer Körpertemperatur von 36 bis 37 Grad bleiben.
Genau. Trotzdessen die Außentemperatur jetzt, wenn ich aufs Thermometer gucke, irgendwie schon minus 2 Grad ist. Und mir die Hände und Füße langsam wehtun und auch die Ohrläppchen ganz fies rot sind. Mhm. Warum werden die Ohrläppchen rot, wenn es zur Vasokonstriktion kommt? Naja, weil das Blut dann nicht mehr rausfließen kann. Na, das verbleibt in den Akren und wird erst rot und dann irgendwann blau. Daher kommt es.
Ja, und wenn es dann irgendwann, nachdem es blau war, stirbt es halt ab. Wa? Oder was?
Ja.
Ne? Wenn man zu lange draußen ist. Hast du in der Klinik schon mal so Leute mit Erfrierungen gehabt? Ja?
Mhm.
Wie sieht sowas aus?
Hast du schon mal so einen diabetischen Fuß gesehen?
Mhm, also komplett schwarz und naja, nekrotisiert.
Genau, es ist meistens nekrotisiert. Also ist auch nicht meistens, es ist nekrotisiert.
Mhm.
Und soll ich eine Geschichte dazu erzählen?
Ja.
Boah, das erzähle ich immer so ungern.
Ist er abgefallen?
Ja.
Ja.
Beim Socken ausziehen.
So gegengeschnipst? Nee, du hast die Socken ausgezogen, ja. Und der Zeh ist abgefallen.
Er hing in der Socke.
Es kann durch diese Vasokonstriktion also zu Erfrierungen kommen, wenn man auch lange Zeit draußen verweilt. Erfrierungen ist auf alle Fälle ein richtig spannendes Thema und wir werden auch nochmal eine Sonderfolge für Erfrierungen aufnehmen. Wahrscheinlich auch die nächste Folge wird erstmal mit dem Notarzt sein und danach kommt eine Folge über Erfrierungen, weil es passt einfach zur Winterzeit, also zur Jahreszeit jetzt gerade.
Und wie oft schneit es in Deutschland noch? Also ja, wir müssen das jetzt auch machen, diesen Monat noch.
Und jetzt merke ich auch so langsam, dass es ist doch schon ein bisschen kälter geworden drin, ist hier drin.
Zittern stellt dich ein. Zittern, es stellt dich Zittern ein.
Ich möchte ganz kurz, bevor wir die Fenster schließen, noch über das Kältezittern reden. Also, warum fängt der Körper überhaupt an mit diesem Kältezittern? Was soll das bringen?
Ich glaube, das liegt daran, dass durch die Bewegung die Muskelarbeit angeregt wird und sich Wärme einstellt.
Also du meinst, dass die Muskelaktivität jetzt gerade versucht, meinen Körper zu wärmen?
Also zumindest funktioniert es ein bisschen.
Es funktioniert richtig gut, mir wird richtig warm gerade.
Ich höre auch schon.
Aber ich schließe jetzt trotzdem die Fenster, weil es super kalt
hier. Und ich habe angefangen zu schwitzen, so anstrengend war das. Ja, also nochmal ernsthaft. Tatsächlich ist das Kältezittern, was wir auch im anderen Rahmen kennen, nämlich bei Fieber und Schüttelfrost. Und da kommt das auch wieder vor, Schüttelfrost. Das heißt, ich habe das, da simuliert der Körper und hat das Gefühl, dass es kalt ist. Und der Körper baut durch Zittern, durch erhöhte Muskelarbeit eine erhöhte Temperatur auf. Und das Blut erwärmt sich und wird wärmer. So, das habe ich bei Fieber, um deutlich anzusteigen, oder eben im Bereich von Hypothermie, um eine normale Körpertemperatur aufrechtzuerhalten.
Ja, und wie jetzt gerade auch schon gezeigt wurde, wir haben auch eine Verhaltensänderung durch diese Kälte, durch dieses Kälteempfinden gerade gehabt. Wir haben uns jetzt gerade 3 Schalen Winterjacken angezogen und ich habe die Fenster zugemacht. Weil wir gemerkt haben, es ist einfach zu kalt, die Fenster müssen jetzt leider mal geschlossen werden.
So, und das ist, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir unterscheiden müssen zwischen, man hat ja selber zugefügt und man kann es nicht mehr verändern, nämlich diesem Kälteunfall zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt im Eiswasser liege oder eben auch nicht die Chance habe, mich irgendwie zu wärmen, Obdachlose, Wanderer, Bergsteiger, die nicht gut vorbereitet sind, dann kommen wir jetzt dahin, dass der Körper nämlich ab einem bestimmten Zeitpunkt das nicht mehr kompensieren kann. Es beginnt zu dekompensieren. In welcher Phase sind wir gerade, Felix?
Wir sind jetzt gerade in der Phase der milden Hypothermie, also Stadium 1. Und das ist bei einer Körperkerntemperatur von 35 bis 32 Grad Celsius.
Ja, das heißt, wir sind noch ganz am Anfang der Hypothermiephasen, aber subjektiv ist es schon super kalt und super unangenehm.
Weißt du, wie man die Phase auch nennt? Man nennt sie die Phase der Frierreaktion. Das heißt, der Körper und der Mensch reagieren darauf, auf dieses Kälteempfinden. Naja, auf alle Fälle ist der Körper dabei bei klarem Bewusstsein. Also wir sitzen ja hier, wir können ja noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Das heißt, wir sind ungefähr bei klarem Bewusstsein. Wir haben gezittert, unsere Finger und unsere Lippen, also vor allem unsere Lippen sind ein bisschen bläulich geworden, sieht man vor allem auch bei Kindern, die lange im Schwimmbecken waren, es war einfach ein bisschen zu kalt, dann haben die so blaue Lippen. Unsere Finger und unsere Füße, also die ganzen Sachen, die weit vom Körperstamm entfernt sind, die waren alle kalt. Du hattest am Anfang gesagt, deine Herzfrequenz wird ein bisschen schneller. Genau, also das sind alles so die Symptome des ersten Stadiums der Unterkühlung.
Genau, bis dato noch völlig unproblematisch und
wir können ja auch selber darauf reagieren. Also
sofern man darauf reagieren kann, sollte man jetzt reagieren.
Was ist, wenn man jetzt nicht mehr reagiert? Wenn du jetzt beim, wie du schon gesagt hattest, zum Beispiel beim Wandern unterwegs bist oder du bist in einem Skigebiet, was jetzt ja gerade, also ne, wir gehen jetzt mal davon aus, dass kein Corona ist und die Leute fahren jetzt gerade Ski, weil da sind ja eigentlich die Fälle, wo sich die Unterkühlungen häufen, die viel, viel häufiger damit zu tun haben, als wir hier oben im, ich sag mal, Norden. Von Deutschland. Wir haben ja wirklich gar nicht so viel mit Unterkühlung zu tun, wenn du, außer du sagtest jetzt mit Obdachlosen oder Wohnungssuchenden, die leider auf der Straße leben müssen zu diesem Zeitpunkt oder Leute, die auf dem Eis einbrechen, wenn es gefroren ist.
Ja, was passiert als nächstes? Bisher hatten wir eine Tachykardie entwickelt, wir hatten dieses Kältezittern, wir hatten eine beginnende Hypertonie, liegt an der Vasokonstriktion, der Blutdruck steigt.
Genau, Blutdrucksteigerung, Hypertonie.
Ja, genau.
Ja.
Einfach zu merken ist, dass ab jetzt das ganze System sich umdreht. So langsam stellt sich mir eine Bradykardie ein.
Das heißt, die Herzfrequenz wird langsamer?
Ja, der Blutdruck sinkt ab, Hypotonie. So langsam stellt sich etwas ein.
Das Kältezittern. Es stellt sich ein, also es gibt keinen Kältezittern mehr. Also der Körper versucht nicht mehr gegen zu regulieren.
Ja, genau.
Also du zitterst halt einfach nicht mehr.
Du zitterst nicht mehr, genau.
Ja, das ist ganz komisch eigentlich, weil der Körper versucht ja im Stadium 1 noch dagegen zu arbeiten und jetzt versucht der Körper ja gar nicht mehr dagegen zu arbeiten, sondern er nimmt quasi sein Schicksal irgendwie ein bisschen hin.
Ja.
Und die Atmung wird viel flacher.
Und
das Stadium 2 ist bei einer Körperkerntemperatur von 32 Grad bis 28 Grad laut vorliegender Quelle.
Das ist schon ganz schön kalt.
Also, ja, es geht ja um die Körperkerntemperatur. Ne?
Genau. Also ich glaube, das muss man sich immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Es geht nicht darum, wie die Außentemperatur ist. Und wenn wir von 28 Grad Außentemperatur reden, würden wir sagen, wow, ist super warm. Aber für die Körperkerntemperatur ist das richtig wenig. Das ist schon echt kalt. Mhm. 28 Grad ist wirklich richtig, richtig kalt.
Und da ist das, was wir am Anfang gesagt haben, mit dem, dass der ganze Körper jetzt funktioniert wie normal, halt nicht mehr so.
Nee, gar nicht.
Der Energiestoffwechsel ist zum Beispiel verändert. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Ausscheidung von CO2 aus den Zellen. Und deswegen kommt es auch zu einer flacheren Atmung oder zu einer langsameren Atmung, weil wir gar nicht mehr so viel CO2 loswerden müssen. Wir müssen auch gar nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen, weil der Sauerstoffverbrauch um ca. 6% pro 1 Grad Abnahme der Körperkerntemperatur sinkt. Genau, und dieses Stadium 2 nennt man moderate Hypothermie. Und ab der moderaten Hypothermie können auch schon lebensbedrohliche Arrhythmien auftreten. Warum denn Arrhythmien? Also was hat denn jetzt die Kälte mit dem Herzen zu tun? Das ist relativ einfach zu beantworten, weil das Erregungsbildungs- und Leitungssystem kommt später auch nochmal in einem der späteren Stadien. Also das Erregungsbildungs- und Leitungssystem am Herzen ist sehr empfindlich auf die Temperaturschwankungen. Das ist gerne so mollig warm eingepackt in die 36 bis 37 Grad und kommt nicht mehr so gut klar mit diesen niedrigen Temperaturen, weshalb die Erregungsbildung, also man braucht ja immer, um das Herz zum Laufen zu bringen, braucht es ja immer so einen kleinen Anstoß, so einen kleinen Stromanstoß, damit die Muskelzellen auch kontrahieren können. Und wenn dieses Erregungsbildungs- und Leitungssystem nicht mehr so richtig funktioniert, weil die Temperatur nicht mehr stimmt, dann kann es sein, dass der Herzrhythmus arrhythmisch wird. Das heißt, dass das Herz unregelmäßiger schlägt.
Und zwar schon jetzt. Und das wird aber in den späteren Stadien noch extremer. Wir haben ja jetzt so beginnende Extrasystolen, die sich quasi mit einstellen in dieser Bradykardie. Und später in den nächsten Stadien stellt sich das ja noch krasser ein sogar. Das ist echt Wahnsinn, was Hypothermie mit dem Herz-Kreislauf-System macht. Und vor allem nicht nur mit dem Herz-Kreislauf-System, sondern auch mit unserem Muskuloskeletalsystem. Weil ab 27 Grad beginnt es nämlich, dass die Gelenke und die Muskeln sich zunehmend versteifen. Was dazu führt, dass dieses Kältezittern ja auch sich einstellt.
Ja, und auch einfach, weil die Glucose verbraucht, also nicht verbraucht, aber sehr, sehr viel Glucose dabei verbraucht wurde. Und dass der Körper vielleicht einfach sagt, er braucht noch für das Herz und für die Organe braucht er noch den Zucker, um das irgendwie am Laufen zu halten und sagt einfach, nee, Muskelzittern muss jetzt einfach aufhören, weil nicht mehr genügend Glucose da ist, also nicht mehr genügend Zucker, um die Muskulatur aufrechtzuerhalten. Weshalb ja auch die Leute hypoglykämisch werden, also den Zucker verbraucht haben.
Genau. Weil die Gluconeogenese gar nicht hinterherkommt nämlich.
Ja. Eigentlich kann man so zwischen Stadium 1 und 2 auch noch mit warmen, zuckerhaltigen Getränken ganz gut gegenwirken.
Ja, genau. Was übrigens gar nicht gut ist, ist Alkohol.
Ja, warum das denn? Also ich höre immer von den Patienten draußen, mir ist kalt, ich habe Alkohol getrunken, hatte ich innerliche Wärme. So.
Ja, das ist richtig, aber Alkohol wirkt vasodilatativ. Und also das führt dazu, dass diese Vasokonstriktion, die ich eigentlich brauche, deswegen habe ich gar nicht so kalte Finger, wenn ich irgendwie einen warmen Glühwein getrunken habe. Eigentlich dieses Gefühl von Wärme, was der Alkohol vermittelt, das ist die Intoxikation des Alkohols, ist rein vorgespielt. Mir ist eigentlich viel kälter, mein Körper ist viel kälter, als ich es eigentlich so empfinde. Und das ist übrigens das Problem bei unterkühlten Obdachlosen, die ja meistens auch Alkohol konsumieren, einfach um gegen die Kälte das zu überleben. So um das,
ja,
um,
das ist auch gar kein Vorwurf.
Natürlich ist das kein Vorwurf. Das ist einfach die knallharte Realität, wie es draußen auf der Straße ist.
Und das stimmt leider.
Wo wir alle froh sein können, dass wir nicht auf der Straße leben. Das hat jetzt gar nicht so ganz krass viel mit diesem Thema zu tun, aber das muss ich einfach kurz erwähnen, weil mir es gerade auf der Seele brennt und weil ich denke, ja, eine Reichweite, wo man es sagen kann. Ich habe einen super spannenden Vortrag gehört von einem Mitarbeiter aus der Obdachlosenhilfe. Der hat gesagt, wenn ihr einem Obdachlosen was Gutes tun wollt, dann stellt nicht einfach irgendwie ein Baguette an den Schlafsack oder irgendwie so ein Teilchen von der Bäckerei dahin, sondern fragt ihn, was er haben will. Und wenn der jetzt sagt, ich würde gerne eine Flasche Bier haben, ja, dann holt ihm eine Flasche Bier, weil das braucht er jetzt wahrscheinlich mehr als irgendwie das 12. Brötchen, was ihm noch hinwirft. Und hat gesagt, das fand ich so super interessant, man soll doch bitte nicht so genervt reagieren, wenn der undankbar ist für das Brötchen, weil wenn man sich vorstellt, dass man immer auf der Straße lebt und mittlerweile 20 Leute da waren und dir jeder ein Brötchen in die Hand drückt, dann kannst du irgendwann keine Brötchen mehr sehen. Wenn du dir denkst, eigentlich habe ich jetzt Durst auf Bier, weil ich ein Suchtproblem habe. Und wenn er sagt, er braucht ein Bier, dann braucht er tatsächlich ein Bier. Und wahrscheinlich rettet ihm das eher das Leben, als die Tatsache, dass er keinen Hunger hat. Weil wenn er anfängt zu krampfen unter seiner Unterkühlung, dann wird er dann versterben. Das einfach nur mal mit reingenommen, weil das so selten thematisiert wird.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Gut, das war jetzt das Stadium 2, um da auch mal wieder den Bogen wieder so zu finden. Mit dem Stadium 3, das ist ab einer Körperkerntemperatur, also in dem Bereich einer Körperkerntemperatur von ungefähr 28 bis 24 Grad Celsius. Das nennt sich dann auch schon schwere Hypothermie. Und das ist die Phase der Lähmung. Wie sind die Leute vom Kopf her so drauf, von der Neurologie?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die zu dem Zeitpunkt schon bewusstlos?
Ja, bewusstlos oder halt noch erweckbar auf mechanische Reize.
Genau. Die sind massiv bradypnöig, die sind massiv bradyarrhythmisch, die haben schwere Hypotonien. Das liegt einfach an dem Sympathikotonus, der quasi nicht mehr vorhanden ist. Die Patienten sind jetzt definitiv Schockraumpatienten.
Dann kommt der Patient höchstwahrscheinlich mit dem Rettungswagen an, weil der selbst sich nicht mehr dahin begeben kann. Hat denn diese schweren Krankheitssymptome, die du gerade aufgezählt hast, die Vitalzeichen, die sind richtig schlecht bei den Patienten?
Ja.
Und bedürfen einer Behandlung.
Ja.
Genau. Machen wir noch ganz schnell das vierte Stadium hinterher. Das ist ab einer Körperkerntemperatur von unter 24 Grad Celsius. Dieses Stadium heißt dann auch schon Scheintod. Und dieses Stadium ist aber noch reversibel. Das heißt, auch Patienten, die reanimationsbedürftig sind oder reanimationspflichtig, können wiedergeholt werden. Also da kann der Kreislauf wiederhergestellt werden, denn dieses Stadium ist noch reversibel.
Wo wir bei reversibel sind, Hypothermie zählt zu den potenziell reversiblen Reanimationsursachen, und zwar unter den 4 Hs.
Genau, und letzten Endes kommt es dann unter 24 Grad, also weit unter 24 Grad, kommt es dann halt zu den irreversiblen Schäden der Unterkühlung. Diese Leute kriegt man dann auch nicht mehr wieder. Wenn jetzt zum Beispiel man anfängt, jemanden zu reanimieren und man merkt, dass schon die Brust, auf der man drückt, gefroren ist,
ja,
dann ist dieses Stadium nicht mehr reversibel. Also man kann diesen Menschen nicht mehr zurückholen. Der ganze Körper ist durchgefroren.
Genau. Das trifft aber häufig, glaube ich, bei Lawinenopfern zum Beispiel zu, die lange nicht gefunden worden sind.
Ich habe vorhin einen Artikel auch über Lawinenopfer gelesen und das fand ich gar nicht so schön. Also wenn man die lange später gefunden hat, dann können die, wir können ja Leute, wenn die 35 Minuten, weiß ich nicht, auf der Straße gelegen haben und reanimationspflichtig sind, dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass wir die noch zurückholen können. Wenn aber ein Lawinenopfer erst nach 35 bis 60 Minuten gefunden wird und man in der Lunge schon Schnee findet, dann kann man die nicht mehr reanimieren. Also dann kann man sie schon versuchen zu reanimieren, aber man wird sie laut Studienlage nicht mehr zurückbekommen.
Genau. Und jetzt muss man kurz erklären, der Schnee kommt nicht, weil die den Schnee einatmen, sondern weil das Wasser in der Lunge gefriert. Das ist nicht so, dass sie nur den Schnee einatmen, und weil das würde dann einfach schmilzen in der Lunge, sondern der Körper ist so kalt, dass es in der Lunge gefriert. Das ist ja das Krasse.
Soll ich was Cooles erzählen?
Bitte.
Ich habe nämlich hier in einem Fachartikel gefunden, was die niedrigste Temperatur von jemandem war, der erfolgreich wiederbelebt wurde bei einer akzidentiellen Hypothermie.
Soll ich raten?
Ja, mach mal.
21 Grad.
Nee, es waren 11,8 Grad.
Wow.
Mhm. 11,8 Grad war derjenige kalt und wurde trotzdem konnte trotzdem noch wiederbelebt werden. Und es gibt auch Berichte über Patienten, die Herzstillstände unter laufender Reanimation von mehr als 7 Stunden Dauer neurologisch intakt überlebt haben.
Ja, wir kommen gleich nochmal kurz zu Post-Reanimationskühlung. Mhm. Das Kälte ist gar nicht so schlecht bei Reanimation.
Ja. Hatten wir ja vorhin gesagt, auch der Sauerstoffgehalt, also der Sauerstoffverbrauch des Gehirns und so weiter, ganzen Körpers.
Geht krass runter. Geht
so weit runter, dass man, ich meine, was war hier? Der Rekord, der aktuell bei einer Reanimation liegt bei 9 Stunden, und danach hat man denjenigen noch neurologisch intakt wiederbekommen.
Also neurologisch gutes Outcome.
Nach 9 Stunden Reanimation.
Genau.
Stell dir mal vor, das hättest du damals machen müssen ohne die ganzen Gerätschaften.
Du meinst ohne Lukas und sowas?
Mhm.
Jede
Station braucht einen Lukas.
Genau, einen Praktikanten. ohne mechanische Reanimationsunterstützung, ja.
Richtig.
Völlig kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Wobei, wir müssen nochmal erwähnen, diese 9 Stunden, die du hier erwähnst, die sind bei Hypothermie gewesen.
Ja.
Man würde keinen Patienten, der zum Beispiel reanimationspflichtig ist.
Nein, deswegen bin ich genau so begeistert.
Ja.
Dass man jemanden, der reanimationspflichtig war nach einer Hypothermie, nach 7 Stunden trotzdem noch wiedergekriegt hat mit neurologischem und körperlichem guten Outcome.
Ich will damit auch nur erwähnen, auch ein Patient, der zum Beispiel aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung reanimationspflichtig ist, den könnte man jetzt nicht einfach kühlen während der Reanimation auf 27 Grad oder Post-Reanimation 32, 34 Grad, um die Reanimation einfach zu prolongieren, weil der ja Reanimationsgrund ist hier entscheidend. Die Patienten sind reanimationspflichtig, weil das Herz-Kreislauf-System versagt bei einer Hypothermie, weil es zu einer fehlenden Erregung kommt.
Ja.
Das Problem ist hier nicht die Gefäßsituation. Die Patienten haben also keine Gefäßverkalkung. Das Problem ist nicht, dass die irgendwie massiv Plaqueablagerungen haben.
Mhm.
Die Patienten haben nicht irgendwo eine schwere Blutung, sondern einfach nur das Herz kann in dem Fall nicht mehr auslösend zu schlagen, kann nicht mehr anfangen zu schlagen.
Also möchtest du damit sagen, es handelt sich bei den Patienten, die das wahrscheinlich überlebt haben, um sonst gesunde Patienten, die jetzt einfach nur das Pech hatten, dass der Körper zu kalt geworden ist?
Ja, zumindest handelt es sich bei diesen Patienten um Patienten, die nicht reanimationspflichtig geworden sind, weil irgendeine andere Erkrankung dazu geführt hat.
Ja.
Verständlich. Und das ist halt anders als bei allen anderen Erkrankungen. Wenn ich jetzt hier die Blutung sehe, wenn ich die Herzbeuteltamponade sehe, wenn ich Patienten sehe mit Intoxikation etc. etc. etc., dann müssen wir immer den Reanimationsgrund sehen. Und wenn der Reanimationsgrund ist, dass sich irgendwo ein Lungengefäß verschlossen hat, LAE, dann geht dahinter Gewebe unter und es kann nicht mehr versorgt werden, weil der Sauerstoffbedarf natürlich trotzdem gleich hoch ist. Bei Hypothermien habe ich einen reduzierten Sauerstoffbedarf und das Herz kann nicht mehr ausreichend schlagen. Das heißt, wir können den Patienten retten, indem wir ihn quasi langsam, sehr langsam aufwärmen und unter mechanischer Reanimation dann das Blut durch den Körper treiben, was wir dann mit Sauerstoff zuführen. Das heißt, der Patient hat nie einen Sauerstoff, wir haben nie ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot, anders als zum Beispiel bei Ertrinkungsunfällen. Deswegen können wir diese Patienten so richtig gut retten und ich möchte es jetzt einfach, ich habe mich so aufgeregt, diesen Satz zu sagen, nobody's dead until he's warm and dead, also niemand ist tot, solange er nicht warm und tot ist.
Mhm.
Natürlich muss man auch sagen, eine Reanimation ist eine Reanimation ist eine Reanimation. Nur weil die Studienlage sagt, dass Patienten ein gutes Outcome haben und dass man die gut retten kann, heißt das nicht, dass jeder Patient, der eine Reanimation erfährt unter Hypothermie, auch die Situation überleben wird? Ich bin so into it gerade, merkst du das?
Ja, ich merke das und ich finde auch, es wird irgendwann in wahrscheinlich gar nicht allzu langer Zukunft eine gigantische Reanimationsfolge geben.
Boah, da wäre ich richtig into it.
Das wäre ein Reanimations-Special und da bist du wahrscheinlich sowas von dabei und da kann man sich ja dann nach und nach Gäste einladen. Also es wird wahrscheinlich eine große Folge werden.
Mehrteilige Folge wahrscheinlich auch werden. Ja.
Weil es ist einfach ein Riesenfachbereich. Damit kann man sich ja Ewigkeiten auseinandersetzen.
Ich habe schon Ideen dafür.
Lass uns erstmal noch bei unserer Hypothermie bleiben. Und wir reiten jetzt nochmal durch, wie man den Leuten eigentlich helfen kann und was wir präklinisch und klinisch machen können, um die Gesundheit des Patienten sicherzustellen oder zu verbessern. Also ich kann nur von mir aus dem Rettungsdienst sprechen, weil ich mit den klinischen zum Beispiel Aufwärmmethoden nicht so viel Erfahrung habe. Ich kann nur sagen, wie wir die Patienten aus den Situationen retten können, wobei wir auf alle Fälle immer erstmal auf unseren Eigenschutz achten müssen. Es bringt nichts, wenn ich dem Patienten hinterher ins eiskalte Wasser springe, um ihn rauszuholen und dann dasselbe Problem habe wie der Patient, dem ich eigentlich helfen möchte. Da gibt es andere Leute für, da gibt es zum Beispiel, wir haben die Eisrettung, wir haben Taucher, die Leute aus dem Wasser wieder rausholen können. Also viel mehr haben wir ja eigentlich.
Nee, mehr. Also, ich würde sagen, also, richtig viel ist es nicht. Eigentlich sind es die Eisretter, genau.
Der Schneeberg, den haben wir hier nicht. Wir brauchen keine Bergrettung.
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt zwei große Arten von hypothermischen Patienten, die wir jetzt hier haben, die wir sehen. Das sind zum einen die Obdachlosen, das sind zum anderen die Eiseingebrochenen. Das ist auf jeden Fall die größte Patientengruppe. Klar können wir jetzt noch irgendwie, jemand ist in eine Grube gefallen, da kommen die Höhenretter oder sowas.
Und selbst wenn die halt nicht vital bedroht sind, muss man ja trotzdem auf sich aufpassen.
Wir können einfach das Wort Eigenschutz ganz nach oben hinstellen und
so.
Und das gilt aber auch für jeden Laien da draußen, Thema Pflasterkleber und so. Eigenschutz ist das oberste und wichtigste Gebot.
Ja, genau. Und dann machen wir einfach unsere Ablaufschemata, die wir generell bei jedem Patienten durchführen. Wir müssen nur bei so stark unterkühlten Patienten aufpassen, dass sie zum Beispiel auf dem Boden liegen und nicht mehr so richtig ansprechbar sind und bewusstseinseingetrübt, dass man dann merkt, okay, es könnte sich vielleicht, weil man nichts anderes gefunden hat, auch um eine Hypothermie handeln. Es ist ja auch ziemlich schwierig rauszufinden, weil die Hypothermie verdeckt ja auch ganz viele Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem Herzinfarkt im Wald umgefallen ist, dann wird man wahrscheinlich erstmal versuchen, irgendwie rauszufinden, warum da jetzt jemand einfach so im Wald umgefallen ist. Und man wird jetzt nicht sofort sagen, dieser Patient ist hypotherm, auch wenn er wahrscheinlich hypotherm ist. Es gibt ja auch diese Sache, dass man beim Patienten immer auf den Wärmeerhalt achten muss, was ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Wie wie du schon aus der Silvesterfolge, wo der Patient im Schnee gelegen hat.
Ja, genau.
Wo die Leute gesagt haben, er darf nicht mehr aufstehen. Der Patienten wird wahrscheinlich auch kalt gewesen sein. So ist das halt auch bei jedem anderen Patienten, der auf dem kalten Boden liegt.
Ja, genau. Und die Sache ist mal, dass mir bei Wärmeerhalt, das ist ja sogar bei CABC drin, ne? Also unter E kommt es dann mit Wärmeerhalt. Das ist einfach nochmal, ich möchte es nochmal ansprechen, das ist dieser Breitengradunterschied hier. Wenn du in Südtirol arbeitest zur Winterzeit und da sitzt irgendwo am Straßenrand ein Patient und bewegt dich nicht mehr, dann haben die vielleicht noch eher den Verdacht, okay, der könnte unterkühlt sein, als wenn du über den Kuhdamm läufst im Januar und da sitzt jemand, dann denkt man vielleicht nicht an erstens Unterkühlung oder läufst durch den Grunewald und da liegt jemand.
Genau, dann denke ich halt, also ich würde wirklich erstmal nicht an Unterkühlung denken. Nee,
wirklich nicht, ja.
Auch wenn das vielleicht gefährlich ist, weil es gibt ja dieses Phänomen des Afterdrops oder des Bergungstodes, kommt höchstwahrscheinlich aus der Bergrettung, weil die einfach mehr damit zu tun haben. Kann aber auch passieren, wenn wir zum Beispiel jemanden zum gefrorenen See rausholen. Wir haben es ja vorhin gesagt, der ist zentralisiert, das heißt der Körperstamm, da befindet sich das ganze warme Blut und die Extremitäten, die sind relativ kalt oder sind kalt, weil einfach nicht mehr richtig durchblutet werden. Und wenn man jetzt sieht, der Patient, der zittert schon nicht mehr, der ist nicht mehr so richtig... Wenn
der
man
ist ihn, apathisch.
Der ist, ja, genau, der ist somnolent oder so porös. Und man denkt sich jetzt so, also meine Mutter hat mir damals immer die Arme gerubbelt, wenn sie mich warm machen wollte. Und hat immer gesagt, oh, jetzt, die ist aber ganz schön kalt und hat dann immer so an den Armen gerubbelt.
Ist natürlich das Falsche jetzt, ne?
Darf man überhaupt nicht machen.
Genau.
Weil durch die Erwärmung der Extremitäten oder das Reperfundieren der Extremitäten, wenn man dran rubbelt, also man erzeugt ja dadurch einen mechanischen Reiz und die Gefäße reagieren damit, dass sie wieder sich weiten und dass sie es wieder durchbluten möchten. Und diese Reperfusion, also dieses Wiederdurchbluten der Extremitäten, führt dann dazu, dass das ganze kalte Blut, was sich in den Extremitäten befindet, Richtung Körperstamm schwemmt. Und wenn der Körperstamm sich aber gerade so bei einer Temperatur von 34 Grad versucht zu halten oder ein bisschen weniger, und dann kommt dieses ganze kalte Blut aus den Extremitäten, dann wird der Körperstamm auch kälter, logischerweise, weil das Blut, was da drin ist, halt einfach vermischt wird mit dem kalten Blut aus den Extremitäten. Und wenn der Körperstamm kalt wird und dann dieses kalte Blut Richtung Herz kommt, habe ich ja vorhin schon gesagt, das Erregungs-, Bildungs- und Leitungssystem am Herzen ist sehr, sehr doll temperaturempfindlich. Und dann kann es einfach sein, dass du den an den Armen rubbelst, weil du denkst, es wird schon ganz gut sein, wenn der jetzt sich ein bisschen wieder aufwärmt. Und dann ist er einfach reanimationspflichtig danach.
Ja, nicht nur das Rubbeln an den Armen, sondern allein die starken Bewegungen sind schon ausreichend dafür, dass wir quasi, wie du erwähnt hast, gerade Blut in den Körperstamm zurücktreiben. Je nach Quellenlage sagt man zwischen 3 bis 5 Grad Differenz werden nach unten hin absacken. Das heißt, hat der Patient vorher eine Körperkerntemperatur von 32 Grad gehabt oder 31 Grad, kann er danach, wenn er Pech hat, auf 26 Grad runtergekühlt sein.
Ja, und das hatten wir vorhin schon gesagt, das ist dann einfach, das führt dann relativ zügig auch zum Kammerflimmern. Also ein reanimationswürdiger Rhythmus am Herzen, Kammerflimmern. Das sieht man öfter mal auf dem EKG, das ist so, also in Filmen vor allem ist es so ein Zackenmuster, wo man nicht so wirklich mehr deuten kann, was da jetzt eine Kammer ist und was der Vorhof ist. Also einfach so ein durchgehendes Zackenmuster, das Kammerflimmern. Das ist ja absolut reanimationspflichtig. Und das hat man dann dadurch gemacht, weil man den Patienten einfach zu viel bewegt hat oder versucht hat, ihn mechanisch aufzuwärmen.
Und jetzt wird es ganz verrückt. Das kann sogar bei Patienten passieren, die vorher noch wach und ansprechbar sind. Gerade in der Bergrettung, die Kollegen, die das machen, werden das kennen. Du findest einen Patienten, der verschüttet ist, gräbst ihn aus, der ist wach, du ziehst ihn aus dem Loch raus und danach ist er reanimationspflichtig, weil zu diesem Afterdrop, zu diesem Bergungstod gekommen ist, was natürlich eine gute Prognose hat, den zu retten, aber erstmal wirklich eine Gefahr darstellt für den Patienten. Jetzt gehen wir weg von der Bergrettung, gehen zurück in den Grunewald und da geht man im Winter da spazieren und dann lehnt da vielleicht irgendjemand am Baum, man geht hin. Und dann, was machen wir als Erstes? Du sprichst ihn an und schüttelst ihn so am Arm.
Mhm. Hey, genau so ist es ja.
Was ist denn los? Und dann willst du ihn wecken und dann macht er vielleicht noch mal kurz die Augen auf und dann sagt er vielleicht auch gar nicht so viel. Und dann trifft er dir so weg und dann legst du die Beine hoch, ne? Weil hast du ja so gelernt, Schocklage.
Ja.
Und was passiert gerade das Bein hochlagern?
So, dann kommt das ganze kalte Blut aus den Beinen auch Richtung Körperstamm geflossen. Ist hier an dem, also hier, wo wir uns befinden, relativ schwierig. Finde ich, also
mit der
Unterkühlung.
Ja, also überhaupt Unterkühlung ist für unsere Breiten gerade einfach super, super schwierig. Und wir leben einfach in einer Wetterzone, wo man, oder in einer Gesellschaft, wo niemand draußen unterkühlen müsste eigentlich oder unterkühlen sollte, wo es eigentlich genügend Auffangnetze geben sollte, ohne dass jetzt gesellschaftskritisch, ich will jetzt gar nicht so weit in die Gesellschaftskritik gehen, aber rein theoretisch sollte es möglich sein, jeden, der irgendwie draußen ist, irgendwie in einen warmen Platz zu setzen, damit es eben nicht zur Unterkühlung kommt und zumindest, was ich klinisch erlebe, gibt es auch nicht ganz viele vital drohende Unterkühlungen.
Gut, also halten wir fest, wenn wir davon ausgehen, jemand ist unterkühlt, dann bewegen wir ihn nicht mehr so viel, ja, und wir versuchen ihn ganz schonend in den vorgeheizten Rettungswagen zu bringen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir jetzt mit dem Rettungswagen da sind, das ist jetzt nicht privat passiert und müssen auf alle Fälle ein EKG schreiben, um zu schauen, wie der Herzrhythmus gerade ist. Wir können ja einfach mal versuchen zu schätzen, in welchem Stadium der Unterkühlung sich der Patient befindet, nachdem wir das jetzt alles so durchexerziert haben.
Ich glaube, du würdest mir jetzt auch zustimmen, wenn wir sagen, wir haben irgendwie Stadium 3, dann hätten wir wahrscheinlich Bradykardien um die 25, 30 mittlerweile. Bradyarrhythmien, das kann sein. Aber dann würden wir, glaube ich, hätten wir diesen Notfall schon sehr schnell so eingeschätzt. Ne? Dann wärst du schon bei CABC sehr schnell auf die Bradyarrhythmie gekommen.
Hier in Berlin haben wir ja die Spree. Und wenn wir da jetzt jemanden rausholen im Winter, wo man sagt, ich habe gesehen, der ist da gerade eben erst reingesprungen und den könnte man noch wiederkriegen, wenn der jetzt reanimationspflichtig ist, dann gibt es ja auch ganz viele Sachen, auf die man achten muss bei der Reanimation. Weil einige Medikamente ja auch gar nicht in dem Temperaturbereich wirken können, in dem wir uns da befinden.
Oder gegeben werden dürfen.
Also, und die Defibrillation auch eine schwierige Sache während der Reanimation. Ja. Wollen wir das auf die Reanimationsfolge verschieben oder wollen wir das jetzt ansprechen?
Ich würde ganz kurz erwähnen, dass Katecholamine unter 30 Grad nicht gegeben werden dürfen.
Ja.
Und
sag mal so Katecholamine was?
Adrenalin und Noradrenalin. Ja. Dobutamin mal außen vor gelassen. Mhm. Aber NA und Supra sind kontraindiziert bei unter 30 Grad.
Also es wird ja nicht abgebaut. Der Stoff rotiert dann im Körper rum. Er kann nicht abgebaut werden und man gibt in unseren Reanimationsalgorithmen ja
Alle drei bis fünf Minuten
Adrenalin, 1 Milligramm. Und wenn der Körper dann wieder erwärmt wird und wir über eine Körperkerntemperatur von über 30 Grad kommen und das Adrenalin dann wieder abgebaut werden kann und seine Wirkung entfalten kann, dann haben wir vielleicht einfach Kammerflimmern wieder, weil das Adrenalin einfach viel zu viel im Körper ist.
Hypothermie ist anders als alle anderen Krankheitsbilder, weil sie unterscheidet sich in so vielen Punkten von normalen, in Anführungszeichen, Krankheitsbildern, auf die man sich gut vorbereiten kann, weil plötzlich Medikamente nicht mehr gegeben werden dürfen, weil die Lagerungspatienten relevant ist und weil wir eben so selten damit in Verbindung kommen. Das muss man einfach immer wieder erwähnen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund für uns.
Für alle, die da draußen in die Situation kommen, dass sie Medikamente geben müssen, guckt die Haars und Hits durch und sagt, okay, es könnte sich um eine Hypothermie handeln. Der Patient wurde draußen gefunden, der lag nackt neben einem Wasser und wurde dann halt angefangen zu reanimieren. Und dann kann man sagen, bei einer Körperkerntemperatur unter 30 Grad ist die Gabe von Katecholaminen kontraindiziert. Bei Körperkerntemperaturen von 30 bis 35 Grad wird die Verdopplung des Intervalls zwischen den Katecholamingaben empfohlen. Also von 3 bis 5 Minuten normalerweise auf 6 bis 10 Minuten. Einfach, dass du nicht so viel Katecholamine in den Körper reingibst, die ja in diesem Temperaturbereich langsam abgebaut werden. Und bei Körperkerntemperaturen über 35 Grad kann die Katecholamingabe dann wieder ganz normal stattfinden.
Und dann sind wir wieder in einem normalen Temperaturbereich,
genau. Es wird länger reanimiert. Nobody's dead until he's warm and dead. Hast du ja vorhin schon mal erwähnt gehabt. Was kann ich noch Intelligentes beisteuern? War zum Thema Defibrillation.
Okay.
Bei defibrillierbaren Rhythmen, logischerweise, kannst du bei einer Körperkerntemperatur über 30 Grad Celsius entsprechend den gewohnten Vorgaben von deinem Algorithmen halt arbeiten. Ab einer Körperkerntemperatur unter 30 Grad wird empfohlen, maximal 3 Defibrillationsversuche mit der Standardstromstärke durchzuführen und danach erstmal keine mehr, bis man den Körper wieder so weit aufgewärmt hat, dass er über 30 Grad Celsius ist.
Naja, was ja auch Sinn macht, wenn wir jetzt mal zurückgucken an unsere, in den letzten Stunde, die wir jetzt quasi besprochen haben, wissen wir, dass die reine Defibrillation wahrscheinlich nichts ändern wird, solange der Patient irgendwie kalt ist. Na, es wird auf jeden Fall nicht dazu kommen, dass ich einen Sinusrhythmus via Defibrillation erreiche, solange ich die Körperkerntemperatur nicht anhebe.
Genau, und deswegen sagen sie, dreimal probieren.
Ich überlege gerade, wie sieht so ein Patient aus? Wir kommen da an, der liegt da an dem Baum gelehnt, der wird knallblaue Lippen haben, der wird knallblaue Akren haben, die Augenlider sind unterlaufen blau, die Ohrenläppchen sind wahrscheinlich auch schon blau.
Ja, oder sie sind nackt.
Ja,
jetzt guckst übrigens, du nicht mit großen Augen ich habe nämlich noch ein anderes, Phänomen, worüber wir noch sprechen wollten. Und zwar nennt sich das Ganze Kälteidiotie.
Ja.
Kälteidiotie oder paradoxes Entkleiden, das sind Patienten, die findet man tatsächlich nackt oder in Unterwäsche. Und wenn man jemanden im Park in diesen Temperaturen, in denen wir uns gerade befinden, sehen, der nackt im Kreis läuft oder der in Unterhose bekleidet oder der anfängt, mitten im Park sich auf einmal auszuziehen, dann hat der ein riesengroßes Problem. Entweder ist er psychisch krank oder er ist in diesem Temperaturbereich angekommen, dass er diese Kälteidiotie entwickelt hat.
Ja, genau. Das gibt es übrigens, ich weiß gar nicht, muss man sagen, Spoilerwarnung, da gibt es Black Stories zu.
Wirklich?
Ja.
Zur Kälteidiotie?
Ja, es gibt den Fall in Black Stories, genauso wie du ihn gerade beschrieben hast, ja.
Okay, und wie kommt es jetzt eigentlich zu dieser Kälteidiotie? Weil der Mensch, wenn man ihn dann fragt, warum er sich auszieht, würde sagen, es ist mir so warm, mir ist so heiß. Also es ist wirklich, also das ist ja auch unheimlich heiß hier. Und der ist aber auch so ein bisschen verwirrt. Und man fragt sich, okay, was ist jetzt genau mit dem los? Und man wird den Rettungsdienst rufen, höchstwahrscheinlich. Also ich würde es zum Beispiel so machen, weil ich würde entweder sagen, er muss in eine Psychiatrie oder man muss mal gucken, ob er vielleicht unterkühlt ist. Einfach nur, weil wir jetzt das Wissen ja haben, dass es diese Kälteidiotie gibt. Heißt, die Leute denken, dass ihnen warm ist. Wieso denken die, dass ihnen warm ist? Also es kommt dazu, dass diese Vasokonstriktion, die wir in der ganzen Peripherie haben, also in den Extremitäten, dass die irgendwann nicht mehr standgehalten werden kann. Das heißt, die Gefäße öffnen sich wieder, die dilatatieren und das ganze warme Blut aus dem Körperstamm fließt in die Extremitäten und das macht natürlich das Gefühl, genau wie beim Bier oder beim Alkohol, dass einem richtig warm wird auf einmal. Es prickelt, die Hände prickeln und die haben das Gefühl, dass ihnen richtig heiß ist. Ich habe mir zwei mögliche Ursachen dafür rausgesucht, weil es ist noch nicht genau bekannt, warum jetzt genau die Gefäße sich bei einigen Menschen wieder weiten, weil es ist ja nicht immer so. Vorhin habe ich mir Fallberichte durchgelesen, da war es von, ich glaube, 25% die Rede und das war aber eine kleine Studie. Also es waren wirklich nicht viele Leute,
kleine
Fallzahl an Leuten, wovon sich 25% entkleidet haben. Das kann man jetzt nicht so auf die Allgemeinheit beziehen, aber es waren, glaube ich, wenn man jetzt sagt, 25%, es waren 14 Menschen, die verstorben entkleidet vorgefunden worden sind. Und da hat man versucht dann irgendwie rauszufinden, warum das so ist und ist auf zwei mögliche Ursachen gekommen. Und zwar einmal die kälteinduzierte Lähmung der Nerven in den Gefäßwänden und daraus folgt die Vasodilatation und ein Wärmegefühl. Oder dass diese Kälte das vasomotorische Zentrum im Gehirn lähmt, woraus das Gefühl folgt, dass die Körpertemperatur höher ist, als sie eigentlich ist und dass dadurch diese reflektorische Vasodilatation folgt. Und daraus folgt dieses paradoxe Entkleiden.
Aber fassen wir zusammen, egal ob es daran liegt, dass das vasomotorische Zentrum gelähmt ist oder dass es reflektorisch zur Vasodilatation kommt, das Endgefühl des Patienten ist,
dass ihm heiß ist.
Dass er verbrennt. Die Patienten beschreiben ein Brennen am ganzen Körper.
Es muss sich genauso anfühlen, wie wenn man sich darüber Gedanken macht, du hast im Winter draußen Schneebälle geformt und kommst rein.
Sehr guter Vergleich,
und
Felix, ja.
Wäsch deine Hände mit heißem Wasser. Und dann hast du ja dieses Brennen auf der Haut, dieses starke Kribbeln. Und ich glaube, ungefähr so muss sich das anfühlen. Genau, du gehst raus, machst einen Schneeball oder legst die Hände, weiß ich nicht, in den Gefrierschrank rein, kommst rein und machst dann die Temperatur des Wasserhahns auf 35 bis 36 Grad.
Es fühlt sich an, als wären es 50 Grad.
Weil genau das kommt ja aus der Körper, ja, genau, aus dem Körperzentrum, ja, nach draußen geströmt.
Ja.
Und das fühlt sich ja schon an den Händen unglaublich heiß an. Und das musst, ja, du vorstellen, das haben die am ganzen Körper.
Genau. Und deswegen entkleiden die sich. Und was dann folgt, ist, dass sie weiter unterkühlen.
Ich habe vorhin von einem Fall gelesen, von einem Rechtsmediziner, der zu diesem Tatort gekommen ist. Ja, es war eine Gartenlaube, es war wahrscheinlich unglaublich kalt da drin, weil die Heizung ausgefallen ist. Und die hat den Mensch folgendermaßen vorgefunden. Die ganze Gartenlaube die ganzen Möbel waren umgedreht und verschoben. Die Matratze lag nicht mehr auf dem Bett, sondern stand an der Wand. Und der Patient lag in Embryonalstellung unter dem Bettgestell des Bettes. Ach so, und er war nackt. Also das findet man relativ häufig vor, weswegen sie gesagt haben, es muss irgendwie sein, dass wir so einen animalischen Instinkt bekommen, dass wir versuchen, uns eine Höhle zu bauen am Ende, weil die haben sie alle irgendwie verkrochen, irgendwo unter einem Bett, unter einer Parkbank ausgezogen gefunden. Das ist irgendwie ganz, ganz wild, wie die Leute so in ihren letzten Momenten reagieren. Was für Möglichkeiten habt ihr jetzt eigentlich, wenn wir einen Patienten in die Klinik bringen, den wieder aufzuwärmen?
Also wir haben wohl so eine Wärmelampe, die wir sehr selten benutzen, weil du ja den Patienten langsam aufwärmen willst. Mhm. Was wir sehr häufig benutzen, sind Wärmedecken.
Mhm. Die mit so Gebläse?
Die gibt es auch. Das ist, kennen die Kollegen Anästhesie und Intensiv bestimmt. Das ist so Bear Hugger.
Mhm. Die finde ich toll.
Ja.
Ich habe mich mal runtergelegt.
Ich mag den Namen. Bear Hugger.
Ja.
Der Bär, der dich umarmt.
Das ist toll.
Also die Vorstellung, wenn ich einen Grizzly umarmt, dann, da weiß ich nicht, glaube ich, gefährlich.
Mhm. Aber man denkt an so einen süßen Bär.
Man denkt an so einen, ja, Winnie-Pooh oder so.
Für die Leute, die es halt nicht kennen, das ist wie eine Luftpolsterfolie mit großen Luftpolstern.
Richtig großen Luftpolstern.
Und da wird so eine Maschine angeschlossen, die warme Luft produziert. Und die durchbläst dann diese Luftpolster und das wird auf den Patienten draufgelegt und ist voll warm.
Genau, der Bärhugger.
Das war so schön.
Und ja, selbsterwärmende Decken, das sind so wie so Stoffdecken, kann man das
nennen? So wie die Icepacks, die Kühlpacks, wo man draufhaut, die dann kühl werden. Und ihr habt das als Decke, die dann warm wird.
Ja, so ähnlich, ja. Also das sind Decken, die sich quasi selbstständig erwärmen.
Cool.
Und darüber legen wir dann eine Rettungsdecke, Folie nach oben. Gold nach oben.
Ist wichtig, ne?
Ja.
Dass die goldene Folie nach oben kommt.
Muss immer zur Sonne zeigen.
Ja.
Und
hört man auch ziemlich oft so. Ja, wir haben jetzt keine Decke rüber gemacht, weil wir nicht wussten, welche Seite jetzt nach oben zeigen soll. Und wir wollten nicht, dass der Patient auskühlt. Ja, aber man sollte einfach die Decke dann trotzdem benutzen. Und,
auch wenn man nicht 100%
auch wenn man nicht genau weiß, welche der Seiten jetzt um 0,0005 Grad mehr wärmt.
Ich glaube, viel interessanter ist, die Idee ist ja, dass bei die goldene Seite bei Patienten mit Sonnenstich nach außen ist, damit die Hitze bzw. die Sonnenstrahlung besser reflektiert wird und nicht mehr durchkommt. Deswegen ist Gold außen und Silber innen, hat aber bei der Temperaturerhaltung gar keinen so ganz großen Effekt.
Ich habe gehört, das kommt aus der Bergrettung, dass man die goldene Seite dass die goldene Seite im Schnee nach außen liegt, dass die Hubschrauber einen besser finden. Und dass, wenn du in einem Feld liegst mit Sonnenblumen, dass dann die silberne Seite nach außen liegt, damit die von oben dann, weil das, dann ist es nicht Gold, weil sonst Gold geht in diesem gelben Blumenfeld unter und Silber strahlt aber. Und in der Bergrettung ist es so, dass Silber halt nicht so, weil der Schnee reflektiert ja auch die ganze Zeit so ein bisschen Silber und dass du deswegen die goldene Seite nach außen legst, damit der Hubschrauber die Einsatzstelle besser finden
also
kann.
Also ich gehe voll mit, bei, also das catcht mich total. Mhm. Ich gehe voll mit bei der goldenen Seite im Berg nach außen, damit du gesehen wirst. Klar, wenn das Silber ist, so Schnee verweht das und du wirst nicht gesehen. Aber diese Sache mit dem Sonnenblumenfeld.
Das ist meine schönste Vorstellung.
Ja, aber jetzt
der Einsatz im Blumenfeld, wo du auf den Helikopter wartest.
Und wo, genau. Und der Helikopter weiß nicht, wo du bist, aber zum Glück hast du eine Rettungsdecke dabei. Sonst nichts.
Ich finde die Vorstellung schön.
Okay.
Also was habt ihr noch? Ihr habt noch, ich glaube, ihr habt noch so eine Herz-Lungen-Maschine oder die ECMO, extrakorporale Membranoxygenierung.
Also die Herz-Lungen-Maschine wird man wahrscheinlich eher dafür nicht nehmen. Das ist eher ein intraoperatives Verfahren. Die ECMO ist durchaus eine Methode, um schwerst unterkühlte Patienten, Stadium 3, 4, aufzuwärmen. Es gibt so ein Thermoguard, gibt es noch. Das ist ein Katheter, den du quasi in die Leisten einsetzt. Da fließt Wasser innerhalb des Katheters. Also es kommt gar nicht zu einem Flüssigkeitsaustausch, sondern die Flüssigkeit verbleibt im Katheter und durchströmt den Katheter. Mann, wie ein Durchlauferhitzer, so kann man sich das vorstellen.
Ja. Ja,
mehr ist es eigentlich nicht. Und so fließt Blut an dem Wärmestab sozusagen vorbei und kann sich erwärmen. Das Gleiche gibt es noch bei der Postreanimationskühlung, nur dass da halt das Wasser kalt ist und oder gekühlt ist und das Blut sich dann abkühlt. Genau.
Wie heißt das Gerät?
Das heißt Thermoguard.
Ah, okay.
Ich glaube, das ist nur ein Markenname von dem Gerät. Okay. Wahrscheinlich gibt's
also Thermoguard R.
Registered Trademark.
Yes.
Genau.
Und ich habe gelesen, ihr habt auch noch die Möglichkeit, also in einen intubierten Patienten warme Luft in die Lungen fließen zu lassen, um dann, das finde ich super spannend, die Luft, die aufgewärmte Luft, dass die dann quasi deinen Körper von innen erwärmt.
Genau, das ist ja das, was ich vorhin meinte mit der kalten Luft und dem Messen der Esophagustemperatur. Deswegen messen wir rektal lieber als, oder noch lieber messen wir in der Harnblase.
Mit so einem Bratenthermometer.
Nee.
Meinst du, einfach suprapubisch.
Also, stellst du dir das so vor?
Suprapubisch.
Dass wir so eins mit so einem Manometer einfach in die Blase stecken.
Ich habe da Bilder gesehen.
Nee, wir messen das über Katheter. Also die Patienten sind ja katheterisiert. Und in dem Katheter liegt eine Temperatursonde.
Und wie funktioniert das bei der ECMO? Da ist dann einfach, das Blut wird in der Maschine aufgewärmt und dann wieder zurückgegeben.
Genau. Die Maschine erwärmt oder kühlt das Blut, je nachdem. Es gibt auch ECMO-Verfahren, wo das Blut gekühlt wird. Zum Beispiel bei kardiochirurgischen Operationen wird das Blut ja gekühlt. Also der Kardiotechniker stellt an seiner Herz-Lungen-Maschine die Temperatur ein. Mhm. Und bei der ECMO ist es genauso.
Ah, okay. Ja, und dann werden die Patienten wieder erwärmt und können hoffentlich mit neurologischem guten Outcome wieder aus der Klinik entlassen werden.
Genau. Und eigentlich würde ich gerne noch was erzählen zu Postreanimationskühlung, aber ich glaube, zeitlich wird das eng. Wollen wir das zum Thema Reanimation?
Ich denke auch, wir lassen uns das nochmal für die Reanimation. Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt, was man jetzt zur Unterkühlung sagt. Wir sind die Stadien durchgegangen.
Ja.
Wir haben ungefähr gesagt, was man was man alles machen sollte.
Was sind Ursachen? Wie sehen die Patienten aus? Und wie wärmt man sie auf? Und wie misst man Temperatur? Und welche Therapieverfahren haben wir? Ich glaube, wir sind gut vorbereitet für den nächsten hypothermen Patienten.
Ja, cool. Das war ja mal eine ganz schön umfangreiche Folge. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir zur Hypothermie so viel zu sagen haben.
Ja, ich habe auch gedacht, als ich hergefahren bin, dachte ich, ja, halbe Stunde, kommen wir gut durch, 40 Minuten. Jetzt, natürlich, wir schneiden da, das wird viel geschnitten, aber wir sind weit über die Zeit gekommen, die ich gedacht hätte. Es ist sehr umfangreich geworden.
Mhm. Aber ich fand es ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber man sich gar nicht so häufig so viele Gedanken macht.
Ich bin auch wieder froh, dass ich diesen Podcast mache, weil ich mega viel lerne hiervon. Die Recherche, das sind halt, wie gesagt, weil das eben Krankheitsbilder sind, die bei uns selten auftauchen, macht die Recherche Spaß und macht es auch Spaß, sich auszutauschen. Das heißt, selbst wenn keiner mehr zuhört, ich würde das weitermachen, weil ich einfach Spaß daran habe.
Hast du denn noch Fragen zur rettungsdienstlichen Versorgung von hypothermen Patienten? Oder ist alles soweit klar?
Also bei mir ist alles klar, aber wenn ihr da draußen noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen, gucken, ob wir die beantworten können. Und wir würden die dann einfach in der nächsten Folge nochmal aufnehmen.
Oder in der Folge, wo wir dann über Erfrierungen sprechen.
Genau. Also die nächste Folge ist leider schon vorproduziert. Die wird es dann nicht werden, aber in der Erfrierungsfolge würde ich es gerne mit aufnehmen. Wenn dann Fragen sind, dann können wir die gerne versuchen zu beantworten.
Ja, ich werde auch im Schnitt nochmal gucken, ob wir alles erwähnt haben. Und wenn noch was fehlt, dann werden es wir einfach nochmal nachtragen. Genau, aber da ihr ja eh alle immer so fleißig zuhört und uns immer so nett darauf hinweist, wenn wir mal keine Folge für euch haben, werdet ihr wahrscheinlich dann auch die nächsten Folgen hören und da werden wir das dann nochmal aufgreifen, wenn uns noch was einfällt.
Und wenn nicht, dann nicht.
Dann hören wir uns. Wenn nicht, dann freue ich mich darüber, dass wir so eine wunderschöne Folge produziert haben.
Felix, ich kann mich nur wieder bedanken bei dir für eine Stunde 43 aufgenommene Podcast-Folge. Und ich bin gespannt, wie viel davon drin bleibt.
Ich auch. Es war wieder eine Riesenfreude, mit dir aufzunehmen.
Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Hier im Treffpunkt Schockraum.
Ja, ich nehme es auch so hin. Mich hätte immer interessiert, also vielleicht, wenn jemand da draußen das weiß, dann.
Ich hab mir sehr viele Quellen durchgelesen, keine Ahnung.
Ich habe es auch nicht. Verbietest du jetzt den Leuten draußen zu wissen?
Ja.
Ich frage, weiß das jemand draußen? Ich habe viele Quellen, das weiß man nicht. Okay, Ende. Also, sollte das draußen jemand wissen, kann ich gerne melden.
Schneide ich hier raus.